Leute, habt ihr schon vernommen? Habt ihr schon gehört? Es gibt da einen Podcast, der euch Datenschutz erklärt. Endlich jemand, der euch informiert und nicht belehrt. Der euch an die Hand nimmt, wird es mal zu kompliziert. Dr. Datenschutz ist euer Retter in der Not. Dr. Datenschutz, euer Captain und Pilot. Dr. Datenschutz nimmt euch alle mit ins Boot. Mit Dr. Datenschutz wird alles wieder gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Service AG. Mein Name ist Laura Stoll. Ich bin Juristin und als Datenschutzbeauftragte tätig. Zusammen mit wunderbaren Gästen berichte ich monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und diese Folge ist eine besondere Folge. Eine etwas aufregende Folge, jedenfalls für mich. Im doppelten Sinne, denn zum einen starten wir mit dieser Folge in einem etwas veränderten Format. Nachdem Cornelius und ich im Dezember unsere letzte gemeinsame Folge aufgenommen haben und solltet ihr das verpasst haben, also erstens, stoppt den Podcast, ganz entspannt, kommt gerne später wieder und hört euch diese ganz wunderbare Folge an, wenn ihr schon immer mal eine leicht emotional duselige Laura hören wolltet und einen nicht mehr ganz so aufgeräumten Cornelius, ist das die Folge für euch. Und zum anderen gibt es euch ein bisschen Feedback und Hintergrund, was eigentlich so los ist bei uns. Und zum anderen starten wir eben jetzt in 2025 mit Gästen aus allen Bereichen des Datenschutzes und angrenzenden Bereichen. Und ich habe ja gesagt, im doppelten Sinne, und ich bin ganz offen, heute ist besonders aufregend für mich, weil ich darf in diesem Format eine ganz besondere erste Gästin begrüßen. Und es ist mir eine Freude. Und wie gesagt, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Lisa Specht-Riemschneider, unsere Bundesdatenschutzbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Laura. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, krass, ne? Ich darf jetzt auch was sagen.
Ja. Ich habe lange gewartet, ja, aber los geht's.
Oh Gott, ja, du Arme, es tut mir so leid. Ich hatte im Vorfeld überlegt, wie ich das am besten verpacke, wie lange meine Vorrede wohl sein würde, bis du endlich auch was sagen darfst.
Ach du, also ich höre dir sehr gerne zu. Wir können das auch umdrehen, ja? Ich könnte auch die Fragen stellen.
Nee, also ja, wir könnten uns ja einfach ganz entspannt für eine weitere Folge verabreden und dann drehen wir das um. Aber heute wollen wir einfach mal nochmal ganz genau gucken. Und dich einfach ein bisschen kennenlernen. Mhm. Und vielleicht für alle. Also nun weiß ich nicht, was mit euch nicht stimmt, wenn ihr nicht wisst, wer meine Gästin heute ist. Aber ich bin ja süß zu euch und lasse euch natürlich nicht hängen und möchte euch Lisa einmal ganz kurz vorstellen mit ein paar wenigen Worten, um einfach ein bisschen zu sehen, was ich schon weiß und viele von euch vielleicht auch, um sie ein bisschen einzusortieren. Und vielleicht ergibt sich dann auch für euch, woher die eine oder andere Frage bei mir kommt. Lisa hat in Bremen Rechtswissenschaft studiert und hat in Freiburg promoviert. Du unterbrichst mich bitte, wenn ich irgendwas falsch sage, weil das geht natürlich nicht. Ne? Sowohl für deine HBL als deine Promotion hast du einige Preise gewonnen, wie ich sehen durfte, auch von der DGRI, der ich sehr nahe stehe, wie die meisten Zuhörer und Zuhörer wissen. Also das ist ja gleich so mein Herzchen. Ne? Also das fand ich natürlich ganz toll. Und dann bist du 2018 einem Ruf nach Bonn gefolgt.
Köln.
Nach Köln?
Nein, das stimmt gar nicht. Ich war erst in Köln und dann 2018 in
Bonn. Bist du aber nach Bonn gegangen,
recht.
Ne?
Du hast genau. Absolut recht.
Du hast in Köln eine Juniorprofessur vorher gehabt, richtig? Ja, genau. Das hatte ich gesehen. Aber deine ordentliche Professur war dann in Bonn, richtig?
Genau. Ich war Köln, Passau und dann Bonn.
Genau. Und da im bürgerlichen Recht, aber durchaus auch da schon mit einem Schwerpunkt auch im Datenschutz.
Ja.
Recht? Ich weiß nicht, ob das später dazu war oder schon damals. Also ich weiß, heute ist es ein Lehrstuhl, der auch sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. War das damals auch schon so?
Nee, ich bin berufen worden tatsächlich auf einen Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Informations- und Datenrecht.
Mhm.
Und wir haben dann aber schon im Zuge der Berufungsverhandlung vereinbart, dass ich eigentlich ganz gerne den Lehrstuhl umwidmen würde oder die Denominationen ändern würde, weil ich gerne das Recht der künstlichen Intelligenz mit drin hätte und auch das Datenschutzrecht aber mit drin hätte. Denn Daten- und Informationsrecht suggeriert so ein bisschen, dass man eigentlich sich mehr mit Datenwirtschaftsrecht beschäftigt. Mhm. Und das war aber immer schon gleichrangig. Also ich habe mir immer schon das Datenschutzrecht gleichrangig mit dem Datenwirtschaftsrecht angeguckt, weil ich auch der Meinung bin, das kann man eigentlich nur zusammen verstehen. Und der Lehrstuhl brachte das aber nicht so richtig oder die Denomination brachte das nicht so richtig zum Ausdruck. Und deshalb habe ich dann im Zuge der Berufungsverhandlungen rausgehandelt, dass wir den umbenennen und dann ist das auch erfolgt. Ja.
Ja, schön. Also sowas in der Art habe ich mir gedacht, weil ich mir gedacht habe, das wäre ja doch, also ich meine, jetzt ist KI überall in aller Munde. Nun ja, nun nicht erst seit gestern, aber natürlich immer, immer mehr. Und ich glaube, das ist so wie dieses Internet. Ich glaube, das geht halt einfach nicht mehr weg.
Könnte passieren, ja.
Ich glaube, die Gefahr ist da.
Ja.
Und ich glaube, das wird schon noch sein. Aber ich habe mich gefragt, ob das damals schon da war, als du angefangen hast, weil ich das außergewöhnlich finde. Also weil das war einfach noch nicht der Vibe zu der Zeit, hätte ich gesagt.
Jedenfalls noch nicht der Hype.
Wenn ja, okay.
Also so würde ich es vielleicht noch rumdrehen. KI kommt ja eigentlich auch in Wellen immer wieder, habe ich das Gefühl. Also es wurde ja schon auch in der Vergangenheit, Mitte der 80er Jahre schon mal diskutiert. Und es kommt eigentlich dann in neuem Gewand wieder. Aber tatsächlich, jetzt sehe ich auch eine technische Entwicklung, die nicht mehr weggeht, wie du so schön sagst.
Mhm.
Und das Recht der künstlichen Intelligenz war mir deswegen so wichtig, weil auch das mit dem Datenschutzrecht untrennbar zusammenhängt.
Mhm.
Wir hatten auch die Diskussion in der KI-Aufsicht beispielsweise. Warum haben die Datenschutzbehörden die eigentlich gefordert, wie es in der Öffentlichkeit angenommen wurde oder auch immer bezeichnet wurde? Naja, liegt halt daran, dass KI immer nur so gut ist, wie die Daten, die du reinkippst.
Absolut.
Und welche Daten du reinkippen darfst und welche Daten dann auch verarbeitet werden dürfen zu Trainingszwecken, was für Daten aber auch rauskommen, was eigentlich mit einer KI passiert, die mit rechtswidrigen Daten trainiert wurde oder datenschutzrechtswidrig trainiert wurde, das sind alles datenschutzrechtliche Fragen.
Mhm.
Und deswegen hängt das, wie gesagt, untrennbar miteinander zusammen und deshalb war es mir auch wichtig, dass auch der Lehrstuhl sich mit dem Bereich eben beschäftigt. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur KI-Verordnung gemacht, ja, sondern eben primär Datenschutzrecht mit Blick auf neue Technologien, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz und dann im Zusammenhang auch KI-Verordnung und alles KI-Haftungsrichtlinie, was eben dranhängt. Ja.
Und zur Wahrheit gehört natürlich, also ich habe dich ja schon ordentlich, glaube ich, vorgestellt, aber nun bist du ja, deine Rolle hat sich ja doch so ein bisschen verändert.
Ein bisschen.
Ein bisschen. Also, glaube ich, kann man ganz gut so sagen, zumindest ganz, ganz offiziell seit September letzten Jahres. Dein Amtsantritt hier in Bonn. Ach ja, liebe Zuhörer, wir sind natürlich in Bonn. Ist das nicht cool? Und also ich meine, ich kann euch sagen, es ist eine Behörde wie die andere, aber es ist einfach mal doch total cool, hier zu sein. Genau, und bist hier in Bonn gestartet, wobei Bonn an sich ja nicht die Veränderung für dich war. Aber ich würde ja vermuten, das ist doch schon eine etwas größere Veränderung. Vielleicht einfach ganz am Anfang, also ist ja deutlich geworden, auch in deinem Amtsantritt direkt in der Bundespressekonferenz, so. Bin einfach total Nerd, ne? Also guck mir das dann an, ne?
Ja, super.
Und, also es ist halt einfach so, muss ich jetzt auch nicht anders tun, ne? Und sitze dann da und guck mir an, okay, wie wird's wohl? Und war auch einfach neugierig darauf. Ich kannte Publikationen von dir vorher schon und hatte gesehen, okay, Datenwirtschaft ist auf jeden Fall das vielleicht ein neuer Blick, auch im Ministerium. Das wäre super spannend, mal zu sehen, wie Datenwirtschaft auch mal anders gedacht werden kann und vielleicht auch mutiger. Und ich habe gedacht so, na,
und was kommt,
wer weiß. Und dann habe ich gesehen, erstens Kommunikation und Beratung als großer Schwerpunkt und natürlich auch Themen wie Gesundheit. Was hast du damals gesagt, die drei Sachen? Gesundheit, KI und
Sicherheit,
genau. Und ich habe gedacht so mit den anderen Sachen, die ich beobachtet hatte vorher, auch mit dem Institut, dass du hier mitgegründet hattest, ne, zum Thema Gesundheitsdaten und eben ja aber auch, wie kann man das verfügbar machen, wie kann das brauchbar machen, wie kann man das nutzen. Habe ich gedacht, so, das war so kommunikations- und beratungsorientiert. Und da habe ich gedacht, so, oh Mensch, hier schließt sich ja der Kreis. also deswegen könnte man könnte glauben, wenn man jetzt so deine Themen sieht, dass alles so diesem politischen Daily Business entsprechen würde. Wenn man ein bisschen hinter die Kulissen guckt, glaube ich, stellt man sehr schnell fest, das bist einfach ganz viel du, glaube ich.
Ja, ja, so würde ich das auch sagen. Also, was ich überhaupt nicht bin, ist, ich bin niemand, der sich irgendwie treiben lässt von politischen Strömungen. Ich habe immer schon als Wissenschaftlerin auch sozusagen in der Politikberatung die Expertise zur Verfügung gestellt, die ich als Wissenschaftlerin mir angeeignet habe, eigentlich mein ganzes berufliches Leben lang. Und was mich, glaube ich, auszeichnet in der als, oder was heißt auszeichnet, was mich ausmacht, vielleicht eher, ob das etwas Auszeichnendes ist, sollen die Hörer und Hörerinnen bewerten. aber ich gehe mit einem wissenschaftlich neutralen Blick eigentlich immer an alle Sachen. Das flammte vielleicht gerade auch schon so ein bisschen auf, als ich gesagt habe, mein Lehrstuhl hat sich beschäftigt mit Datenschutz und mit Datenwirtschaftsrecht, weil ich glaube, dass man das nur zusammen verstehen kann. Ja, mein Herz schlägt und brennt fürs Datenschutzrecht. Ich erzähle ganz gerne die Geschichte, dass ich in der Uni einen Schwerpunkt gewählt hatte, der oder ich hatte immer die Idee, dass ich irgendwann mal in eine Großkanzlei gehe und das habe ich dann aber nach einem Praktikum total schnell verworfen und hatte in der Uni dann tatsächlich einen Schwerpunkt gewählt im Wirtschaftsrecht, wo ich dachte, ah ja, damit kannst du bestimmt irgendwas anfangen und war so desillusioniert von dem, was ich in der ersten Vorlesung gehört habe, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt was machen, was Sinn hat. Und bin dann in die nächste Tür gegangen, da war Datenschutzrecht und seitdem habe ich einfach, also mein Herz schlägt für dieses Rechtsgebiet, für dieses Grundrecht, also der informationellen Selbstbestimmung, von dem ich wirklich denke, das ist was, das haben wir so hart errungen und das ist so wichtig, das ist auch so wichtig für eine demokratische Gesellschaft, dass das unbedingt eine positivere Wahrnehmung verdient hat, als es heute der Fall ist. So, mit diesem Herzblut, mit dieser Inbrunst, mit der ich immer schon Datenschutzrecht mache, bin ich auch in meine wissenschaftliche Karriere gegangen. Ich bin ja Zivilrechtlerin, das heißt, ich bin so ein bisschen so ein Sonderling. Ne? Du hast gerade gesagt, du bist ein Nerd, ich sehe mich auch als Nerd. Aber auch beruflich so als Sonderling, weil ich war immer so eine Wandlerin zwischen den Welten. Ich war die Zivilrechtlerin, die aufs Datenschutzrecht guckt und die Datenschutzrechtlerin, die aufs Zivilrecht guckt. Mhm. Und ich habe immer versucht, sozusagen zu erklären, warum dieses Grundrecht eigentlich so wichtig ist und warum wir auch eine Fortsetzung der Wertungen des Grundrechts im Zivilrecht brauchen. Ich habe zum Beispiel eine Dissertation geschrieben, da habe ich versucht, mit den zivilrechtlichen Instrumenten sozusagen datenschutzrechtliche Wertungen zu verstärken, sage ich jetzt mal. Also die Frage gestellt, bei einem Verstoß gegen welche datenschutzrechtliche Vorschriften haben wir eigentlich eine zivilrechtliche Nichtigkeit des Vertrags? Welche Daten sind eigentlich erforderlich, um einen zivilrechtlichen Vertrag zu erfüllen? Ja, sind so. Und gleichzeitig habe ich aber gesehen, als diese in dieser Sonderling-Position, dass das gegenseitige Verständnis und das disziplinübergreifende Verständnis fehlt. Also ein Zivilrechtler hat eigentlich wenig Sinn für Datenschutzrecht. Und ein Datenschutzrechtler hat wenig Sinn für zivilrechtliche Wertung. Und allein da, das ist ja, sind ja eigentlich nur zwei Teildisziplinen innerhalb einer wissenschaftlichen Richtung, innerhalb des juristischen. Und wenn da schon das gegenseitige Verständnis fehlt, dann konnte ich mir gut vorstellen, dass dann zwischen Disziplin oder auch zwischen gesellschaftlichen, ja, unterschiedlichen Personen das Verständnis wahrscheinlich sowieso sehr arg fehlt. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Warum? Weil ich erklären wollte, dass das Datenschutz und Datenwirtschaftsrecht nicht zwei Gegensätze sind, die man gegeneinander denken muss, sondern das Datenschutzrecht erlaubt Datenverarbeitungen ja bis zu einem gewissen Grad unter gewissen Voraussetzungen. Klar. Und was das Datenwirtschaftsrecht macht, ist nicht, das Datenschutzrecht zerstören zu wollen, sondern wenn man es richtig denkt, dann bauen wir eine Datenwirtschaft auf, die Datenschutzrecht mitdenkt und die letztendlich ein größeres Vertrauen in ihren Diensten für sich in Anspruch nehmen kann, als eine Wirtschaft, die das nicht tut. Deshalb werbe ich immer dafür, für diese Vereinbarkeit. Das ist nichts, was man nicht gegeneinander denken kann, sondern es sind zwei Aspekte, zwei Seiten einer Medaille, zwei Aspekte, die man miteinander harmonisieren kann. Und nur so kommen wir, glaube ich, in der digitalen Wirtschaft auch voran. Mhm. Jetzt habe ich leider viel zu viel gesagt. Sorry.
Also es ist ein wortgetriebenes Format. Du kannst nicht zu viel sagen. Es ist total gut. Ich wollte dich was ganz anderes fragen, aber jetzt habe ich einfach was, was ich mir aufdränge, weil es eine Begrifflichkeit, die ich bei dir gehört habe in verschiedenen Gesprächen und Interviews, die du schon gegeben hast und ich einfach sowieso Lust hatte, dich zu fragen. Und jetzt passt es so gut, glaube ich, und vielleicht kannst du mir das einfach auch ein bisschen erklären. Ich habe zwar eine Idee, aber glauben es nicht wissen und jetzt habe ich dich ja vor der Nase, kann ich dich ja auch einfach mal fragen, ne? Und zwar ist ein Begriff, den du benutzt, grundrechtssensible Digitalisierung benutzt du. Da habe ich mehrfach gehört, also erstmal klingt es einfach super fancy, also ein super Begriff, aber ich wollte einfach die Chance nutzen, dich fragen, was verstehst du darunter? Also was heißt das? Ist das im Kontext zu sehen, auch gerade im Spannungsfeld, wie du sagtest, Datenschutz und Datenwirtschaft, habe ich vermutet, deswegen dachte ich, was für eine coole Follow-up-Frage, aber auch einfach, wie ordnest du das ein?
Ja, es knüpft im Prinzip genau an das an, was ich gerade gesagt habe. Deshalb super Follow-up-Frage.
Ja, cool, ne? Als ob wir das abgesprochen hätten. Mega.
Also wie gesagt, mir kommt es so vor, als wenn häufig so getan wird, dass Digitalisierung und Datenschutz sich gegenseitig ausschließen. So. Und Digitalisierungsprojekte, die Datenschutz mit Füßen treten und Datenschutz schließen sich auch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt aber Wege, wie man auch datenschutzkonforme Lösungen schaffen kann, die übrigens gar nicht so viel mehr an Geld kosten und auch gar nicht mehr so viel mehr an Aufwand verursachen und die den Vorteil haben, ich sagte es gerade schon, Datenschutz kann ein Vertrauensfaktor sein, am Ende auch einen Dienst bereitzustellen, der vertrauenswürdiger ist als ein Dienst, der eben keine datenschutzrechtliche Lösung mitdenkt. Und grundrechtssensibel heißt für mich, wenn ich Digitalisierung vorantreibe, dann kann ich das auf zwei Wegen tun. Ich kann eben Grundrechte mit Füßen treten oder ich kann die Werte, die sich eine Gesellschaft gegeben hat mit der Verfassung, mit den Grundrechten, kann ich bei der Digitalisierung mit bedenken. Und aus meiner festen Überzeugung haben oder brauchen wir in unserer werteorientierten Gesellschaft auch einfach eine Digitalisierung, die die gesellschaftlichen Werte und die Grundrechte, die Grundfreiheiten mitdenkt. Das ist eine grundrechtssensible Digitalisierung, eine Digitalisierung, die Grundrechte nicht mit Füßen tritt. Und dafür, wenn das gewollt ist, politisch, gesellschaftlich, dafür steht der Datenschutz und dafür steht auch die datenschutzaufsichtsrechtliche Beratung jederzeit zur Verfügung. Mhm. Aber nicht für Leute, die uns mit Füßen treten wollen.
Nee.
Oder für Strömungen, die uns mit Füßen treten wollen.
Ich glaube, es ist auch es Arbeit. Also auch wieder daran zu erinnern, in unserem Vorgespräch, es ist ja kurz, haben wir ganz kurz darüber gesprochen, wie Datenschutz wahrgenommen wird und was wir uns eigentlich wünschen würden. Und ich sage wir, weil ich glaube, wir könnten im Chor auftreten und wahrscheinlich alle meisten deiner Mitarbeitenden hier, wenn ich an meine Kolleginnen und Kollegen denke, ich glaube, das ist ein großer Konsens unter den Datenschützern und dennoch so schwierig, weil natürlich solche Normen und Werte, also unsere Grundrechte, die wir so hart erkämpft haben, die gerade in Deutschland wirklich nicht vom Himmel gefallen sind, sondern eine Errungenschaft in schwersten Zeiten sind. Es ist so abstrakt und schwer und das ist so viel Ferne dann da. Und es wird erst dann ein Thema, wenn man Dinge nicht hat. Also
exakt.
Aber das ist dann auch abstrakt, weil man hat es ja. Also das ist so ähnlich, wie wenn man versucht, jemandem zu erklären, irgendwie super ist deine Krankenversicherung. Du wirst immer versorgt im Zweifel.
Ja.
Wie sei man dahingestellt und besser und ach oh Gott, politisch könnte ich jetzt Riesenfass aufmachen, was in unserem Gesundheitssystem alles noch so ginge. Aber grundsätzlich geht es und gerade wenn man vergleicht auch mit anderen Ländern und reist und manche Dinge sind natürlich offensichtlicher und da wird wieder deutlich, wie abstrakt Datenschutz manchmal ist.
Ja.
Weil wenn ich irgendwo reise in der Welt und sehe, dass Menschen eben nicht versorgt werden und grausam zugrunde gehen zum Teil, etwas, was bei uns gesellschaftlich durchaus auch vorkommt, aber eben nicht die Norm ist, ist es manchmal greifbarer und näher. Und wenn ich dann sage, ja, aber ohne Datenschutz, dann hast du ja gar keinen Schutz. Und weißt du, was die damit alles machen und was da alles geht? Und um Gottes Willen, sehr, sehr abstrakt. Große, große Herausforderung.
Ja.
Aber bevor ich da weiter reingehe, weil das, da will ich gerne nochmal, vielleicht schaffen wir dann nochmal den Zirkelschluss zurück.
Ja.
Ich habe einfach mal eine Frage. Ich frage dich einfach alles, was ich schon immer mal wissen wollte.
Super so, gerne. So. Ja. Los geht's.
Also ich meine, in so eine Behörde zu kommen, das ist ja nun, also sie ist hochspezialisiert und die war ja schon vor dir da. Und da sind Kolleginnen und Kollegen und die haben einen tollen Job und bringen viel Know-how und auch ihre eigenen Erfahrungen mit. Und jetzt kommst du hierher und das ist eine Nachfolge mit unglaublich viel Verantwortung. Wie war das so, als du hier so deinen ersten Tag gemacht hast? Wie lief das so ab?
Hat sie wurde freundlich begrüßt. Nee, Blümchen waren tatsächlich nicht da. Es ist natürlich ein Rollenwechsel, ne? Also ich komme von einem Lehrstuhl, wo so 25, 26 Mitarbeiter sind, wo man natürlich auch in der unmittelbaren Führung ist. Mhm. In eine Rolle, wo ich ungefähr 370 Mitarbeiter habe momentan. Und wo man in die mittelbare Führung geht. Das heißt, ich kenne bei allen Bemühungen noch gar nicht jeden und jede aus diesem Haus. Ich habe mir aber auf die Fahnen geschrieben, dass es mir auch einfach wichtig ist, in den persönlichen Dialog zu gehen. Klar ist, man kann natürlich nicht jeden Tag jetzt mit jedem und jeder Mitarbeiterin face-to-face sprechen. Aber ich versuche schon, Austauschformate zu finden, wo ich viele auch kennenlerne. Ich versuche, viele Rücksprachen zu halten, weil mich natürlich auch einfach interessiert, was haben die Fachreferate erarbeitet, verstehe ich das zu 100%, kann ich nochmal oder darf ich nochmal die ein oder andere Rückfrage stellen, damit ich auch tatsächlich am Ende wirklich weiß, wie ich mich hier zu bestimmten Themen eigentlich einlassen kann und auch möchte. Ich setze mich auf kein Podium, ohne dass ich 100%ig verstanden habe, was mir da an Vorbereitung gegeben wurde. Und da muss ich wirklich sagen, das ist wahnsinnig gut, was da kommt. Das ist schon wirklich, ich würde fast sagen, außergewöhnlich, wie hoch die Qualität in den Vorbereitungen ist, wie hoch auch die Fachkompetenz hier im Haus ist. Und sag mal, da fällt es natürlich dann nicht schwer, hierher zu kommen, wenn man mit so hervorragenden und hervorragend ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen arbeitet. Und das ist schön. Das ist sicherlich eine Rollenveränderung, ich sagte schon. Ich glaube aber auch, dass man sozusagen, man kommt ja mit einer gewissen Persönlichkeit und auch mit einer gewissen Vorbildung in die Rolle, die man ja nie vollends ablegt. Also ich komme jetzt ja nicht hierher, ich lege meine wissenschaftliche Prägung komplett ab und setze jetzt hier den Hut der Behördenleitung auf und bin dann ein anderer Mensch. So ist das nicht. Es ist aber, vielleicht ist es auch persönlichkeitsabhängig. Ich sage immer, jeder, der mit mir zusammenkommt, egal ob persönlich oder beruflich, kriegt Luisa. Ja. Ich bin immer gleich, egal ob ich in einer Behörde bin oder im privaten Kontext. Und deshalb ist es dann vielleicht auch nicht ganz so viel Umstellung. Ich bringe auch weiterhin meine wissenschaftliche Vorprägung mit. Und ich glaube auch, dass das vielleicht aber ganz gut ist, wenn man mit dieses Haus auch mit verschiedenen Nuancen oder wenn das Haus auch mal mit verschiedenen Nuancen geführt wird. Jeder bringt ja seine eigene Vorprägung mit. Und so komme ich vielleicht auch dahin, dass ich sage, ich glaube, dass die Öffentlichkeitswahrnehmung etwas ist, was gelitten hat im Datenschutzrecht. Gar nicht spezifisch in den letzten 5 Jahren, sondern wahrscheinlich schon zuvor. Und ich sage immer, ich weiß nicht, an welchem Punkt diese Stimmung aber so gekippt ist, wie sie momentan gekippt ist, dass wir eine derart negative Wahrnehmung haben und ich versuche, meinen wissenschaftlichen Instrumentenkasten auch einfach zu befragen und einzusetzen, um herauszufinden, wie können wir da hinkommen, dass das Datenschutzrecht wieder so wahrgenommen wird, wie es das auch verdient, wahrgenommen zu werden. Nämlich, wie du sagst, als hervorragende und großartige Errungenschaft aus ganz, ganz schweren Zeiten. Und übrigens auch, und das ist meine feste Überzeugung, als Grundvoraussetzung einer Demokratie. Denn Datenschutzrecht ist ja auch Grundvoraussetzung für die Ausübung vieler anderer Grundrechte. Ich kann mir Versammlungsfreiheit nicht vorstellen, wenn wir keinen funktionierenden Datenschutz haben. Ja? So, und das ist aber wiederum elementar für eine Demokratie, Meinungsfreiheit genauso. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das verstehen, wie wertvoll dieses Schutzinstrument ist.
Ja.
Wenn ich vielleicht noch eine Sache sagen darf, du hattest angesprochen, in so einem Nebensatz das Verhältnis auch Sicherheit und Datenschutz oder sag mal, du hattest die Versorgung jetzt von Personen angesprochen, aber es klingt immer so mit, unmittelbare körperliche Beeinträchtigung sozusagen nehmen wir spürbarer wahr als etwas Abstraktes wie Datenschutz.
Absolut.
Und da schwingt für mich mit auch dieses Verhältnis von Sicherheit und Datenschutz, diese zwei Seiten. Da muss ich tatsächlich sagen, das ist für mich nachvollziehbar, wenn sozusagen nach Anschlägen, die Menschenleben gekostet haben, gerufen wird irgendwie nach mehr Sicherheitsbefugnissen.
Ja.
Aber wir müssen schon, finde ich, ehrlich die Frage stellen, was hätte denn konkret sozusagen verhindert werden können, wenn jetzt Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse gehabt hätten? Was mich daran stört, ich will gar nicht auf den konkreten Einzelfall eingehen, was mich daran stört, ist aber regelmäßig. Wir haben regelmäßig, wenn Ereignisse auftreten, die sicherheitsrelevant sind, regelmäßig den Mechanismus, weniger Datenschutz, mehr Befugnisse. Und warum haben wir es? Lässt sich, glaube ich, verhaltenswissenschaftlich erklären. Wir überschätzen die Kurzfristvorteile neuer Regelungen und wir unterschätzen die Langfristnachteile. Wenn wir langfristig den Datenschutz beschneiden, kommen wir wieder zu meiner gerade ausgeführten demokratiegefährdenden Wirkung. Deshalb halte ich so ein bisschen mit Benjamin Franklin, auch wenn das natürlich Zitat häufig schon verwendet wurde, aber also, ne, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, hat weder das eine noch das andere verdient und wird am Ende beides verlieren. Das ist so wahr wie nie zuvor. Deshalb müssen wir uns ganz, ganz klar darüber Gedanken machen, wie können wir das Verhältnis vernünftig austarieren und welche Rolle hat eigentlich auch der Datenschutz, wenn man langfristig denkt?
Sicherheit ist einfach ganz, also Personen im Bereich der Sicherheitspolitik oder auch in der Sicherheitsgesetzgebung, die laufen jetzt wahrscheinlich Sturm, wenn ich das sage. Wenn ich jetzt sage, das ist ja viel leichter.
Ja, es ist aber auch so.
Ich glaube, dass es zumindest leichter zu kommunizieren ist, insbesondere in Lagen, die durchaus eben auch sicherheitsrelevant sind, nicht mal unbedingt, auch ohne konkreten Vorfall. Und wir befinden uns in einer Welt, in der dieser Zustand eben eher von Dauer sein wird. Also, verstehe mich nicht falsch, ne? Weltfrieden, juhu. Also ich, all in, keine Frage. Aber trotz eben großer optimistischer Züge, die ich habe, da kommt halt auch so ein bisschen Realismus dann doch ein bisschen rein. Und meine Hoffnung, dass das so passiert, dementsprechend, glaube ich, wird dieses Argument immer da sein, dass es eine sicherheitsrelevante Situation gibt, die zu beachten ist und der wir begegnen müssen. Und ich würde nie sagen, dass dem nicht so ist. Das ist so. Aber wie wir begegnen, ist eben alles das, was wir in Instrumenten haben, müssen wir eben dann durchaus auch gleichwertig betrachten.
Und es gibt ja viele Instrumente,
exakt,
wenn wir in die SBO gucken.
Genau darauf wollte ich hinaus. Das glaube ich eben auch. Und der Schrei in einer natürlich informationstechnisch auch getriebenen Gesellschaft, dann auch auf diesen Zug direkt aufzuspringen, weil der ist ja auch da und naja gut, und ist ja auch omnipräsent, keine Frage, ist aber eben auch nur eine Möglichkeit, dem zu begegnen. Und das zeigen ja auch durchaus Erfahrungen aus anderen Ländern, die eben unglaublich große Datenmengen haben. Ganz spannend, also wenn man sich anguckt, also was eben auch gerade Sicherheitsbehörden aus den USA in der Reflexion zu bestimmten Vorfällen sagen. Mhm. Also wäre was vermeidbar gewesen? Ja, nein. Ganz spannend, wenn man da so ein bisschen im CIA-Bereich mal schaut, wie die realistisch einschätzen jetzt, ob bestimmte Dinge wirklich vermeidbar gewesen wären, obwohl eine Datenlage existiert, also da träumen wahrscheinlich die Sicherheitsbehörden in Deutschland von, manchmal, oder das ist, unterstelle ich denen jetzt einfach, vielleicht ist das auch gar nicht so, wer weiß, ich weiß ja gar nicht, wovon die träumen, aber grundsätzlich gewinnt man den Eindruck und es wird sehr schnell deutlich, so einfach ist es nicht, denn die Vorstellung, wie das analysiert werden würde und welchen Mehrwert das hat und welche Entscheidungsgrundlage man schafft und wie klar oder unklar die ist, das ist fast etwas mehr Wunschdenken als Realität, unabhängig, sogar wenn ich den Datenschutz noch nicht mal mit reinrechne. Sogar wenn ich den rauslasse und nur analytisch an diese Fragestellung gehe, komme ich ganz schnell an Grenzen. Abgesehen davon, dass ich werde es nie müde zu sagen. Also wir leben in einem Land, das in verschiedenen Formen ihre eigenen Bürger bespitzelt hat, bis zum so Umfallen. Ja. Und das ist gar nicht mal so lange her. Aber gut, vielleicht wäre ich auch alt und bin schon so, dass ich sage, oh Gott, ja, früher war mal so. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerin sehen es mir nach heute. Aber was mich auch interessieren wird, also ich habe die Freude gehabt, heute schon eine kleine Führung bei euch in der Behörde zu haben, hatte ich ja schon gesagt. Und was habe ich gesehen? Eins meiner Lieblingsprodukte von euch, eure Pixi-Bücher, die ihr habt. Also ich, großer Fan. Liebe Zuhörer, wenn ihr das noch nicht kennt, ihr müsst euch das angucken. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Es ist einfach genial. Nicht nur, wenn ihr Kinder habt oder im Grundschulalter oder Kindergartenalter, sondern es ist auch, Oma kann man damit auch Datenschutz erklären. Das ist echt cool.
Funktioniert.
Ja. Und wenn ich jetzt, also, das ist ja euer Produkt und ich dachte, das nehme ich als Anlass für meine nächste Frage. Wenn du auf so Pixi-Buch-Niveau mal erklären würdest, was macht eigentlich das BFDI? Was sind eure Aufgaben? So, wie würdest du das beschreiben? Was macht ihr so?
Also ich würde es vor allem mal runterbrechen auf drei Bereiche. Mhm. Wir haben einerseits die Aufgabe zu sensibilisieren. Das ist jetzt nicht Pixi-Buch-Ausdrucksweise. Da würde ich mal sagen, wir stellen uns hin und erklären, was Datenschutz ist, wofür er wichtig ist und was auch der Einzelne, die Einzelne dafür tun kann, dass die Daten, die man möglicherweise zu oft preisgibt, was mit denen eigentlich passieren kann, wie man die aber vielleicht auch zurückholen oder jedenfalls so ein bisschen mehr in den eigenen Einflussbereich zurückführen kann. Was besonders gefährliche Tätigkeiten sind, auch was ich vielleicht als Einzelner ja nicht tun sollte, nämlich Fotos von dritten Personen einfach so ungefragt ins Internet stellen oder auch personenbezogene Daten ohne Bildformat einfach so ins Internet einzustellen. Sowas versuchen wir zu erklären. Wir versuchen das auch in verschiedenen Formaten. Wir gehen auch in Schulen, wir gehen in verschiedene Einrichtungen. Wir versuchen das mit Handreichungen zu tun. Wir versuchen das in wissenschaftlichen Vorträgen zu tun. Wir versuchen also sehr, sehr viele Bereiche auch zu bespielen. Das ist der eine Bereich, Sensibilisierung. Der andere Bereich, der mir auch besonders wichtig ist, die Beratungsfunktion. Wir beraten im Hinblick darauf, wie das Datenschutzrecht eingehalten werden kann. Wir sind also gar nicht die immer nur auf den Kopf hauen und sagen, böse, böse, das war jetzt nicht so gut und zahl bitte viel Geld.
Sagt nein.
Sondern wir sagen auch, mein Anliegen ist es eben auch zu sagen, wie könnte denn was funktionieren? Ja, also klar, natürlich die roten Linien aufzuzeigen des Datenschutzrechts, aber innerhalb der DSGVO gibt es ganz viele Möglichkeiten, Daten unter bestimmten Voraussetzungen zu verarbeiten. So, dafür hat man sich, das war eine gesellschaftspolitische Entscheidung, zum Beispiel Forschungszwecke in der DSGVO zu privilegieren. Und dann rufen mich aber trotzdem ganz viele Forscher an und sagen, ja Luisa, da steht jetzt zwar da, dass man nach einer Abwägung Daten nutzen kann für zum Beispiel medizinische Studien, jetzt weiß ich aber trotzdem nicht, wie es geht, erklär doch mal. Mhm. Und auch in solchen Situationen sind wir dafür da zu sagen, so könnte es gehen. Wir begleiten zum Beispiel verschiedene Institutionen, die etabliert werden, das BfArM beispielsweise, oder ne, bestimmte Prozesse, auch Gesetzgebung hat Anspruch auf Beratung. Wir sind nicht zuständig für die Privatwirtschaft, das sind die Landesdatenschutzaufsichtsbehörden. Ja. Aber wir versuchen eben, wie gesagt, auch zu sagen, so könnte es gehen. Im Sinne dessen, was die DSGVO regelt. Ich sage immer, die DSGVO ist nie angetreten, um jede Datennutzbarkeit zu verhindern. Das ist einfach nicht wahr und es steht auch ausdrücklich so drin. Da gibt es auch keine zweite Meinung. Und deshalb ist es eben auch unsere Aufgabe, zu erläutern, wie es eigentlich gehen kann. Zweiter Punkt. Dritter Punkt, manchmal hilft diese Beratung aber nicht, sondern manchmal hilft auch die Sensibilisierung nicht, manchmal hilft die Beratung nicht. Es gibt Personen, die treten das Datenschutzrecht mit Füßen.
Vulva.
So. Und dann haben wir natürlich auch die Aufgabe zu sanktionieren, also die Aufsichtsfunktion auszuüben. Das ist die dritte Funktion, die ich hier vorstellen möchte. Und dann gibt es Abhilfemaßnahmen, also wir können verwarnen, wir können bestimmte andere Abhilfemaßnahmen erlassen, aber wir können auch Bußgelder erlassen und davon machen wir auch Gebrauch, weil ein Bußgeld natürlich immer general- und spezialpräventive Wirkung hat und am Ende dazu führen soll, dass so ein Verhalten abgestellt wird und nicht nochmal auftaucht. Und das verstehen manche Datenverarbeiter nur, wenn es ganz doll wehtut. Und ganz doll wehtut es meistens, wenn man Geld bezahlen muss. So. Aber wir versuchen natürlich viel im Bereich Sensibilisierung, Beratung zu tun, damit es gar nicht erst zu Datenschutzverstößen kommt. Wir wollen, also mein Credo ist immer, letztlich wollen wir, dass Datenschutzrecht eingehalten wird. Und es geht aus meiner Perspektive hervorragend, je besser wir beraten. Und es wird immer Fälle geben, wo wir zwar beraten haben oder wo wir auch nicht angefragt wurden, wo wir vielleicht im Vorfeld proaktiv versucht haben, was zu tun, aber wo es trotzdem zu einer Datenschutzrechtsverletzung kommt, die vorwerfbar ist. Das ist ganz wichtig. Ne? Also nicht vorwerfbare Datenschutzverletzung, da geht es in der Regel bei einem Bußgeld jedenfalls nicht drum. Und die werden dann eben entsprechend bebußt und andere eben mit Abhilfemaßnahmen auch angegriffen.
Ja, ich glaube einfach, dass wir damit leben müssen, um das mal im Pixie-Buch-Style zu sagen. Einer meiner Söhne hat mal gesagt, weißt du Mama, manchmal musst du einfach schimpfen.
Ja, genau so ist es.
Es ist einfach so. Ich glaube, da muss man durch. Es unterstreicht Ernsthaftigkeit, aber eben auch und Konsequenz ist eben auch etwas, was mal gelebt werden muss. Nun habe ich es mir beruflich durchaus zur Aufgabe gemacht, dass die Menschen, die zu mir kommen, möglicherweise kein Buchgeld kriegen und auch gar nicht da erst hinkommen. Nur die Realität ist eben, dass so wie die Menschen verschieden sind, sind die Akteure eben auch und auch die Ergebnisse verschieden. Und ich glaube, es gehört einfach zur Wahrheit dazu. Und einer der großen Vorteile, auch wenn die Leute ächzen, des Datenschutzrechts, also zumindest wenn du mich fragst, ist, dass es kein zahnloser Tiger ist.
Ja, absolut.
Und ich glaube schon, dass es genügend Unternehmen, zumindest in der Privatwirtschaft gibt, die durchaus Compliance als Thema sehen und auch als Selbstzweck und auch wollen und auch schon länger wollen. Aber die Bedeutung des Datenschutzrechts, also ich meine, ich komme ja nun selber auch aus der Privatwirtschaft und sehe, wie das von Unternehmen wahrgenommen und auch gelebt wird. Und mein Eindruck ist natürlich, das Sanktionsrisiko ist durchaus ein Katalysator für die Wahrnahme und die Integration. Wie? Aber erstmal grundsätzlich.
Ja, wir brauchen auch die Sanktionsmechanismen, weil man stelle sich vor, wir hätten sie nicht, niemand würde Beratung anfragen. Datenschutzrecht würde nicht eingehalten werden. Also insofern, das geht nur zusammen. Wir werden nur wahrgenommen in der Beratung, wenn auch Sanktionsmechanismen etabliert sind. Wir versuchen darüber hinaus, lass mich das noch kurz sagen, auch proaktiv zu beraten, also nicht nur Ansprechpartner zu sein, sondern tatsächlich auch proaktiv, strategisch vor die Welle zu kommen, zu gucken, was könnten eigentlich Themen sein, die relevant werden, mit denen wir dann schon an die Öffentlichkeit gehen können. Das ist, habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, damit man nicht sozusagen immer nur reagiert, sondern ins Agieren tatsächlich reinkommt. Ja. Und auch dadurch erhoffe ich mir, dass wir einfach am Ende zu mehr Einhaltung des Datenschutzrechts kommen.
Ich glaube sogar, dass das helfen kann in der öffentlichen Wahrnehmung,
weil
Dinge zu korrigieren, die schon in der Welt sind, wirkt immer sehr restriktiv. Egal, wie notwendig das ist. Und das heißt ja nicht, dass man es nicht machen soll. Ja. Ich glaube nur, dass natürlich das eine sehr undankbare Rolle ist, in der man dann ist, weil man dann ja im Zweifel das New Shiny Toy irgendwem wegnimmt oder sieht so aus. Das halte ich für eine ganz spannende Idee. Ich hoffe, das machen die alle und kommen ganz früh auf euch zu, auf dich.
Nein, da muss ich tatsächlich nochmal einhaken.
Ja.
Also ich habe auch am Anfang gesagt, naja, beraten können wir ja nur, wenn ihr auf uns zukommt. Das ist ja zweiseitig. Ja. Mittlerweile bin ich aber so weit, dass ich sage, ich möchte eigentlich raus aus diesem, ich nenne es jetzt mal Mimimi, wenn ihr nicht kommt, dann seid ihr selber schuld. Mhm. Ich will eigentlich hin zu dem, egal ob ihr kommt oder nicht, wir geben euch was im Sinne von proaktiver Beratung. Mhm. Und dann entscheidet ihr immer noch, ob ihr es anwendet oder nicht. Ja, aber wir versuchen von uns aus schon tätig zu werden. Wir versuchen von uns aus zu sagen, schau mal, mach's doch so. Dann kommt es gar nicht erst dazu, dass wir irgendwie in Konflikt miteinander kommen. So dass wir wirklich, ich will weg aus dieser passiven Rolle, wo man auch immer in der Verteidigung sozusagen ist und immer sagen kann, ja, du hast ja nichts gesagt, dann kann ich auch nichts dafür. Doch, wir können, auch die Aufsichtsbehörden können was dafür tun, dass die öffentliche Wahrnehmung anders wird, wenn es uns gelingt, ein wenig proaktiver auch im Beratungsansatz zu sein. Mhm. Meine feste Überzeugung, wir probieren es jetzt, frag mich in 5 Jahren, ob es geklappt hat.
Oh, spannend. nerdig wie ich bin, werde ich das ganz intensiv beobachten. Vielleicht noch einfach, ich hatte dich ja vorgewarnt, ich frage dich, was ich alles schon mal gesehen habe. Was macht dir denn am allermeisten Spaß als unsere BFDI? Was ist, bei dem du sagst, oh cool, oder was hat dich überrascht und gesagt, okay, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, aber das ist echt cool und macht richtig Spaß?
Also da ich ein Nerd bin, muss ich ja echt sagen, ich finde ja, also ich finde das Thema einfach so, so wahnsinnig spannend, vor allem in seinen interdisziplinären Bezügen. Mhm. Also am meisten Spaß macht mir eigentlich, darüber nachzudenken, wie Datenschutz im Zusammenspiel mit anderen Rechtsinstrumenten gedacht werden kann. Mhm. Und auch, wie gesagt, darüber nachzudenken, wie oder warum es zu einer Fehlwahrnehmung kommt und wie wir die korrigieren können. Das ist tatsächlich ein wissenschaftliches Element auch, ja. Mhm. Aber ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Ja, wir haben ein Riesenproblem im Datenschutz oder nicht nur im Datenschutzrecht, sondern mit dem Datenschutzrecht im Gesamtgefüge des Datenrechts insgesamt, ja. Also wir haben Unternehmen, die sich jetzt halten müssen an DSGVO, Data Act, Data Governance Act, KI-Verordnung, KI-Haftungsrichtlinie, Kfz-Zulassungsverordnung, wo auch datenschutzrechtliche Regelungen drinstehen, demnächst den EHDS, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das Patientendatennutzungsgesetz, die DIGA-Verordnung, ja, also ich könnte stundenlang weiter erzählen. Und in vielen dieser Rechtsakte steht drin, Das Datenschutzrecht bleibt unberührt.
Stimmt.
Mhm. Das hilft der Praxis und der Aufsicht null. Und es ist eine absolut freche Lüge. Denn natürlich, wenn ich über das Datenschutzrecht hinaus regel oder Ausnahmen vorlese, natürlich berühre ich das Datenschutzrecht. Und was mich tatsächlich interessiert ist, wie kriegt man in der wie kann man in der Aufsichtsfunktion dazu beitragen, dass sich dieses Verhältnis besser auflösen lässt? Wie kann ich Hilfestellung dafür geben, dass dieses Wirrwarr an gesetzlichen Vorschriften für den Einzelnen besser nachvollziehbar wird? Ich auch sagen muss, das Recht verliert seine Legitimität, wenn es nicht mehr nachvollzogen und befolgt werden kann.
Mhm.
Das, wo ich wirklich sagen muss, da kann ich nächtelang darüber nachdenken, wie wir helfen können, da tatsächlich mehr Verständnis für Datenschutzrecht zu erzeugen. Und da spreche ich mit ganz vielen verschiedenen Akteuren, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, mit Politikern, aber auch mit Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen, um auch einfach zu sehen, was ist da insgesamt möglich mit einem möglichst gesamtheitlichen Blick darauf.
Ja, kann dir da ja nur Mut zusprechen. Meine ganz persönliche Erfahrung ist, dass authentische Begeisterung ganz vielen Menschen bewegt. Ich kann ja nicht sagen, wie oft ich in meinem Leben gehört habe, Laura, du magst das aber wirklich,
ja?
Und dann gucken die Leute so ganz irritiert, also ein bisschen süß. Manchmal kommt ein bisschen auf meine Tagesform. Es gibt so Tage, da finde ich das komisch, weil ich denke, ja, na klar mag ich das. Ich mache das jeden Tag, den ganzen Tag. Was denkst du denn hier eigentlich? Aber es gibt auch Tage, an denen kann ich das richtig gut annehmen, weil ich sehe, wow, jetzt habe ich dich aber gerade erreicht und kann das genießen.
Ja.
Ich glaube, da gibt es schöne Wege in der Kommunikation, die man da auch machen kann und auch einfach... Wir haben einmal im Podcast den Satz gehört, Datenschutz ist sexy. Ich weiß nicht, der kam nicht von mir, aber ich habe sehr lange sehr viel geschmunzelt. Ja. Ich glaube auf jeden Fall, dass Datenschutzrecht sehr spannend ist und zukunftsorientiert und viele Möglichkeiten bietet. Aber ich glaube, das steht schon ganz, ganz weit oben auf deiner Agenda, habe ich den Eindruck. Ich würde zu einem Thema gerne nochmal zurückkommen, bevor ich noch eine letzte Frage für dich habe. Und zwar, du hast mal gesagt, der Preis für unsere Sicherheit darf nie die Freiheit sein. Beziehungsweise, du hast gesagt, das empfindliche Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit muss gewahrt werden. Und das sind natürlich sehr spannende Begriffe und es gibt mehr als eine Antwort darauf. Aber was ist da Freiheit für dich? Oder vielleicht konkretisiert, was ist dann Freiheit im Datenschutzrecht für dich?
Mhm. Für mich ist Datenschutzrecht Freiheit sichern. Übrigens super Frage. Das Benjamin Franklin-Zitat habe ich ja gerade schon gebracht. Wir müssen tatsächlich aufpassen, niemand möchte den Sicherheitsbehörden die Befugnisse nehmen, die sie brauchen, um schwerste Straftaten zu verhindern, um Terrorismus. Das muss ich auch ganz klar sagen. Das will auch kein Datenschützer. Ja. Es geht darum, dass man die Wertigkeit des Datenschutzrechts für die freiheitliche Gesellschaft mindestens genauso hoch einstuft. Und wenn wir eine Waage haben, ja, dann dürfen die Sicherheitsbefugnisse nicht so nach unten ausschlagen, dass das Datenschutzrecht einmal an die Decke hüpft und wahrscheinlich daneben irgendwo aufprallt und wir am Ende nichts mehr haben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Verhältnis vernünftig austarieren und die Freiheit des Einzelnen dadurch sichern. Und Freiheit bedeutet, dass ich mich nicht überwacht fühlen muss. Du hast richtig gesagt, wir kommen aus zwei Diktaturen.
Ja.
Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, zu jedem Zeitpunkt darüber nachdenken zu müssen, abgehört zu werden beispielsweise. Ja. Das ist es gibt Studien dazu, allein das Gefühl der Überwachung erzeugt ein angepasstes Verhalten. Und Freiheit bedeutet aber, in jedem Moment das tun und lassen zu können, was ich möchte, solange ich einen anderen damit nicht beeinträchtige. Das ist Freiheit für mich. Und dieser Freiheitsbegriff wird massiv eingeschränkt, wenn ich das Gefühl der Überwachtheit habe.
Mhm.
Und dann kann man natürlich... Ich höre immer wieder Stimmen, die sagen, naja, aber nur weil jetzt anlasslos deine IP-Adresse gespeichert wird, heißt es ja nicht, dass du überwacht wirst die ganze Zeit und du hast, wenn du dir nichts zu Schulden kommen lassen hast, ne, dann musst du ja auch gar keine Sorgen haben. Natürlich, wenn ich ständig in dem Bewusstsein lebe, dass jede Internetadresse, die ich eingebe, möglicherweise irgendwann mir zum Verhängnis werden kann, in Anführungsstrichen, da ist, weil ich unberechtigt verdächtigt werde oder warum auch immer, weil die Sicherheitsbefugnisse so weit ausgeweitet werden, dass man mir am Ende doch irgendwie einen Strick draus dreht oder weil auf einmal politische Tendenzen nicht mehr gewollt sind, ja, beispielsweise, weil ich einer gewissen Religion angehöre, weil Gott bewahre, also ne, es möge bitte nie so weit kommen, aber das Szenario, das ist doch keine Dystopie, das ist doch etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen, dass wir Stand heute in einer Gesellschaft leben, die Gott sei Dank in meinen Augen immer noch hinreichend tolerant ist, es gibt Tendenzen, die darauf hindeuten, dass das vielleicht irgendwann nicht mehr der Fall ist, okay. Aber wir leben Gott sei Dank im Moment noch in einer freiheitlichen Gesellschaft, in der ich diesen Freiheitsbegriff, den ich gerade definiert habe, ausüben kann. Das muss aber nicht immer so bleiben. Und einen Fuß in die Tür zu bekommen, zum Beispiel bei anlassloser IP-Adressenspeicherung, ist ein Schritt, der möglicherweise vielen in der heutigen Situation nicht schlimm erscheint, in Anführungszeichen.
Es tut dann erstmal nicht weh, gedacht.
Es tut dann erstmal nicht weh. Aber das ist etwas, wenn man das in die Zukunft weiterdenkt, was einfach der erste Schritt hin zu massiven Folgen sein kann. Und das ist das auch das, was ich vorhin meinte, mit wir überschätzen die Kurzfristvorteile von Sicherheitsbefugnissen und wir unterschätzen massiv die Langzeitrisiken, die damit verbunden sind, wenn wir einen Schritt nach dem anderen in diese Richtung machen. Es gibt eine sehr schöne Animation, die mein Prof mir in der ersten Datenschutzvorlesung in Bremen gezeigt hat. Das war ein Frosch, der im Wasser sitzt. Und die Wassertemperatur wird Stück für Stück um ein halbes Grad, um ein Grad erhöht, um 2 Grad erhöht, um 3 Grad, bis der Frosch tot ist. So ähnlich ist das mit der Überwachung. Wir machen mal hier ein bisschen was, dann drehen wir da ein bisschen nach, bis wir alle am Ende oder bis an diesem Freiheitsbegriff am Ende nichts mehr übrig ist. Und das ist das, wovor ich warnen möchte, ohne dass ich sage, es ist alles eine Situation, in der Sicherheitsbefugnisse abgeschafft werden müssen, ja, sondern warne davor, immer weiter in diese Richtung zu gehen. Wir müssen diese Langzeitentwicklung vor Augen haben. Und ich sage immer, ich erwarte von allen Politikern, die darüber nachdenken oder die über diese Sicherheitsbefugnisse nachdenken, erwarte ich auch, dass sie darüber nachdenken, was das in der Langzeitfolge bedeuten kann. Und ich erwarte, dass ehrlich dazu kommuniziert wird. Und ich werfe vor, dass das nicht stattfindet und dass das einfach unter den Teppich gekehrt wird.
Freiheit ist in einer gefestigten Gesellschaft, die wir, glaube ich, durchaus sind, schnell so eine Selbstverständlichkeit. Als ob diese Werte eben nicht diese Pflege bräuchten, damit sie eben den Standard erhalten, den sie sind. Ich glaube, das ist so eine ganz große Gefahr.
Ja.
Und wenn ich Leuten versuche zu sagen, wie ist das so historisch, wie war denn das so mal mit dem Datenschutz? Und dann komme ich so eine informationelle Selbstbestimmung. Ja. Und dann sage ich immer, informationelle Selbstbestimmung ist das, was das Wort schon sagt. Also baut es dir auseinander. So, wie wir das so schön in der deutschen Sprache können, klingt erst total ungelenk, aber wenn du das auseinander nimmst, dann kommst du viel dichter ran. Und wie selbstbestimmt kann dann überhaupt noch jemand sein ohne Freiheit?
Nee, Selbstbestimmung ist Folge eines Freiheitsverständnisses. Ja? Je mehr ich die Freiheit zurückschneide, desto mehr schneide ich auch die Selbstbestimmung zurück aus meiner Perspektive. Es geht einander einher. Ja.
Jetzt sind wir natürlich ein sehr Schlüsselpunkt angekommen und es ist gar nicht so einfach. Meine letzte Frage, die doch etwas niedlicher daherkommt als das letzte Thema, einfach jetzt zu platzieren, aber ich kann, Smooth-Übergänge, überhaupt gar kein Problem.
Ja, machen wir.
Also, nun habe ich dir im Vorgespräch erzählt, ich bin von Hause aus auch Psychologin und ich kann, wie du, deinen wissenschaftlichen Hintergrund, ja auch meinen Hintergrund nicht nie so ganz abstellen und möchte ich auch überhaupt gar nicht, bin ja ich, das ist schon okay so. Im therapeutischen Setting gibt es die Wunderfrage. Und das habe ich in der Vergangenheit den ein oder anderen Gast auch schon gefragt und das würde ich dich gerne heute fragen.
Los geht's.
In der Therapie wird das eingesetzt, wenn Personen das Gefühl haben, sie haben keine Perspektive oder sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Nun habe ich wirklich nicht den Eindruck, dass du
das bei wollte dir gerade das fragen, hast du den Eindruck?
Nein, überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem ein tolles Mittel. Der Gedanke ist, dem Patienten, der Patientin wird gesagt, stell dir vor, eine Fee käme und die schwingt ihren wunderbaren Stab und du hast einen Wunsch frei. Und das Wunder oder diesen Wunsch, das kann sich jetzt erfüllen. Und wenn du einen Wunsch frei hättest, ganz frei, ohne Zwänge, ich sag mal für den Datenschutzbereich oder vielleicht auch die DSGVO ganz pragmatisch, was würdest du dir wünschen?
Ich habe jetzt gerade mehr in den privaten Bereich gedacht. Ja. Da würde es mir wahrscheinlich einfacher fallen, das auf einen Wunsch zu reduzieren. Was würde ich mir wünschen für den Datenschutzbereich? Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass differenzierter über den Datenschutz nachgedacht wird. Dass wir rauskommen aus dieser Datenschutzlethargie. Alles ist ganz schrecklich und der Datenschutz ist schuld daran. Das kann man natürlich jetzt irgendwie als Datenschutzbashing abtun, aber ich habe schon den Eindruck, das nimmt massiv zu. Und das, man kommt, sag jetzt mal, die Gesellschaft, auch wenn das natürlich unfair ist, weil das natürlich nicht alle betrifft, aber ich habe den Eindruck, viele kommen in so eine Art Confirmation Bias. Also das haben sie oft genug gehört. Und egal, was kommt, es wird schon irgendwie am Datenschutz liegen. Ich würde mir wünschen, es müssen nicht alle den Datenschutz toll finden am Ende, ja. Aber ich würde mir wünschen, dass ehrlicher und dass differenzierter darüber gesprochen wird, wo wir wirklich Probleme haben, die möglicherweise aufs Datenschutzrecht zurückzuführen sind. Und dann sage ich immer, also wir sind als, stehen als Gesprächspartner bereit, auch darüber zu diskutieren, wo gegebenenfalls nachgesteuert werden muss. Ich mache einen Bereich, ich kann immer noch nicht verstehen, warum eigentlich die kommerzielle Handelbarkeit sozusagen meiner Daten für jeden Zweck immer noch mit Einwilligung zulässig ist. Das ist, also Daten werden ja teilweise wirklich allein zu kommerziellen Zwecken in irgendeiner Form hingegeben. Es gibt Persönlichkeitsprofile, die Bewegungsprofile, die irgendwie für mich wahnsinnig sensibel sind. Warum ist das eigentlich was, was immer noch möglich ist? Das ist ein Problembereich im Datenschutzrecht und da können wir sicherlich auch drüber sprechen. Aber ich würde mir eine ehrlichere Diskussion wünschen und ich würde mir wünschen, dass man mit mehr Verständnis aufeinander zugeht. Ich kann sagen, ich für meine Person höre mir gerne jedes Gegenargument an. Ich bin gerne für jeden, stehe gerne für jeden Austausch bereit. Aber ich wünsche mir, dass tatsächlich versucht wird, auch wieder nachzuvollziehen, warum haben wir eigentlich dieses Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung? Warum ist der Datenschutz eigentlich tatsächlich etwas, ja, was wir brauchen könnten in dieser Gesellschaft? Und diese freiheitssichernde Komponente, sich wirklich mal vor Augen zu führen. Und dann können wir, glaube ich, ehrlicher diskutieren, als das heute der Fall ist.
Vielen Dank.
Ich danke dir.
Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich, aber auch deine wunderbare Behörde lernen und erfahren wollen, kannst du kurz so ein bisschen was erzählen? Wo findet man dich? In diesem, du weißt schon, dieses Internet da,
dieses,
oder?
Dieses eine Internet. Ich hörte davon.
Was lohnt sich? Was empfiehlst du? Was bringt weiter, um die Behörde, aber eure Arbeit gut zu verstehen? Erzähl doch mal.
Die Pixi-Bücher?
Klar, natürlich.
Wir haben natürlich eine Website-Präsenz. Das, glaube ich, relativ viel gut erklärt, was wir machen, aber auch zu verschiedenen Datenschutzthemen versucht zu erklären, warum eigentlich Dinge so geregelt sind, wie sie geregelt sind, was sie bedeuten. Und dann kann man mich finden hier in Bonn regelmäßig auf den Veranstaltungen, demnächst zum Beispiel auf der Kinderuni, wo wir ein bisschen versuchen, was zu erzählen, was zu erklären. Aber auch bei vielen anderen Veranstaltungen in ganz, ganz verschiedenen Bereichen. Wir versuchen eigentlich, zivilgesellschaftliche Bereiche zu bespielen, wissenschaftliche Bereiche, politische Bereiche, wirtschaftliche Bereiche, sodass ich eigentlich, glaube ich, ganz gut anzutreffen bin. Oder in unserem Verbindungsbüro in Berlin oder auf Mastodon natürlich, auf unserem Mastodon-Kanal. Ja, ich glaube, das war's.
Ja, cool.
Ja?
Ich glaube schon. Ich glaube, das ist so als Start. Ich glaube, es ist immer so schnell so dahingesagt, ah ja, die Bundesdatenschutzbeauftragte hat das und das gesagt, aber vielleicht auch mal einzusortieren. Gerade wenn jetzt ihr als Zuhörer nochmal sagt, okay, was sind jetzt eigentlich nochmal die Zuständigkeiten, jetzt gucke ich es mir nochmal an und ihr verzeiht mir den Pixi-Buch-Vergleich und sagt, okay, jetzt will ich es aber nochmal ein bisschen genauer wissen, dann findet ihr das, ich kann das euch auch nur empfehlen. Eure Webseite ist sehr aufschlussreich und ich glaube, das ist schön strukturiert, auch um diese Behörde mal ein bisschen zu fassen. Ich glaube, es war erst überraschend, als ich sagte, ich möchte gerne die Behörde mal sehen, weil natürlich, ja, es ist nur eine Behörde in Anführungsstrichen, aber es ist schon, um ein Gefühl zu kriegen, auch für all die vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich hier einbringen für diese Thematik und auch in welchen Bereichen ihr eben auch euch einbringt. Ich sagte vorhin hochspezialisiert, das war, ihr habt manchmal den Eindruck, es ist noch ein Understatement. Also da ist wirklich ganz, ganz viel Kompetenz für euch im Haus. Dann möchte ich an der Stelle ganz großes Dankeschön. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ich danke dir.
Das
danke,
hat dass super du viel Zeit Spaß genommen. Und hat viel Spaß gemacht. Und ich freue mich ganz viel von dir zu hören und bin gespannt, was so los ist und was so die Zukunft zeigt.
Ich meine,
wir haben
ich
alle
auch.
Keine Glaskugel. Müssen wir wohl aushalten. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt auch eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify ab. Empfehlt den Podcast sehr gerne weiter an interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen. Außerdem freuen wir uns über jede einzelne Abonnentin. Die nächste Folge ist bereits geplant. Es bleibt also spannend. Ich mache den Podcast natürlich nicht alleine. Wie immer bin ich inhaltlich verantwortlich und produziert wird der Podcast von Ole Wohlers. Für mehr Informationen zum Datenschutz schaut gerne auf unserem Blog unter www.dr-datenschutz vorbei. Es ist immer spannend und viele Themen und auch nicht nur Datenschutz, also super spannend. Und dann bleibt mir nur zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.